Zwei wahre Geschichten zur Einleitung. Normalerweise war die Flugdauer von Nassau nach Miami für Walter Wyatt Jr. 65 Minuten, aber nicht an diesem 5. Dezember 1986. Diebe hatten die Navigationsgeräte aus seinem Flugzeug gestohlen. Zurückgeblieben war nur der Kompass und ein Handfunkgerät. Wyatt flog in einem sturmwolkenbedeckten Himmel über dem Meer. Und dann begann sich sein Kompass zu drehen und er vermutete, er flöge in die falsche Richtung. Also flog er unter die Wolken in der Hoffnung, dass er irgendwas erkennt, was ihm bekannt ist, um eine Orientierung zu finden. Aber schnell erkannte er, wusste nicht mehr, wo er war. Er gab einen Notfallspruch ab, der tatsächlich von der Küstenwache, von einem Flugzeug der Küstenwache gehört wurde, welches ihn zu einem Notfalllandeplatz circa 10 Kilometer entfernt leiten wollte. Dann begann sein rechter Motor zu streiken, dann sein linker und dann war Ende. Gegen 20 Uhr musste er notwassern. Er überlebte, aber das Flugzeug versank rasch. Und während er auf dem Wasser trieb, nur von einer leckenden Rettungsweste gehalten, mit Blut auf der Stirn, so auf dem Rücken treibend, stieß etwas Hartes gegen ihn. Ein Hai hatte ihn entdeckt. Und Wyatt trat gegen die Bedrohung an und fragte sich, ob er die Nacht überleben würde. Er schaffte es, die nächsten 10 Stunden zu überleben. Am Morgen sah er aber kein Flugzeug, aber 2 weitere Flossen, die auf ihn zuschwammen. Wieder trat er und natürlich war er nun der Verzweiflung, der Erschöpfung nahe. Dann hörte er das Flugzeug und wie wild schwenkte er seine Rettungsweste und er wurde gesehen. Der Pilot informierte ein Rettungsschiff der Küstenwache, welches 12 Minuten brauchte und ihn dann tatsächlich an Bord holte. Dort fiel er erschöpft auf die Knie und küsste das Deck. Er war gerettet. Keine Ermutigung war dafür verantwortlich, nicht mal bessere Technik, sondern zunächst einmal das Eingreifen von außen hat ihn gerettet vor dem sicheren Tod. Eine zweite Sache als Vorbemerkung. In dieser Woche war von einer Klage von 2 Sodomiten vor dem Bundesverfassungsgericht hier in Deutschland gegen das Gesetz von Sex mit Tieren zu lesen. Die Kläger sehen sich in ihrem Grundrecht auf sexuelle Selbstbestimmung verletzt. Die Klage wurde gar nicht erst zugelassen. Aber was mich, ich bin kein Jurist, entsetzte, war die Begründung für die Ablehnung seitens des Gerichts. Es argumentierte nämlich mit dem Tierschutzgesetz und dem Wohlbefinden von und artgerechten Verhalten gegenüber Tieren. Was haben diese beiden wahren Geschichten miteinander zu tun und was mit unserem Thema? Beide können uns vor Augen führen, dass wir Christen zu oft Fragen beantworten, die keiner gestellt hat. Und deshalb auch unser Zeugnis wirkungslos ist. Ich bin nicht gegen Tierschutz und wie gesagt, ich bin kein Jurist, aber ich bin erschüttert, dass dem Gericht keine bessere Begründung, keine Begründung durch Menschenwürde, ganz zu schweigen von der Gottesebenbildlichkeit des Menschen her möglich zu sein scheint in unserer Gesellschaft. Nein, ich behaupte nicht, dass alles den Bach runtergeht. Aber es ist ein Beispiel für die Tatsache, dass unsere christlichen Begründungen nicht nur umkämpft, sondern schon weit auf dem Rückzug befindlich sind und immer weniger Gehör finden. Kein Wunder, dass unsere Antworten als Christen oft belächelt werden, wenn kein Mensch sie mehr versteht, weil die zugrunde liegenden Werte und dessen Schöpfer keine Rolle mehr spielen. Und vielleicht vergessen wir das zu oft, wenn wir gut gemeint den Blick des Gegenübers gern auf die uns kostbare Wahrheit in Jesus lenken wollen. Und die erste Geschichte vom Piloten Wyatt. Wir Christen fügen einer solchen Geschichte gern hinzu, Wie sehr gleichen wir Menschen Walter White? Menschen sind verloren aufgrund der Macht der Sünde, die von Gott trennt. Sie brauchen eine Hand von außen, die Gott ihnen entgegenstreckt, um gerettet zu werden. Doch wen interessiert das außer uns Fromme? Wer verbindet das Gleiche wie wir damit? Im Christentum geht es um Rettung. Es ist nur zu klar zu erkennen, dass jeder einzelne Mensch auf der Welt ziemlich oft ziemlich miese, falsche, sündige Dinge tut, sagt und denkt. Die Bibel sagt das sehr deutlich. Aber die Nachrichten, die Zeitungen auch. Also wo ist das Problem? Zum einen hat das Wort Sünde heute seine Bedeutung verloren. Menschen erkennen darin nicht mehr eine Anforderung, der sie nicht gerecht werden. Also nicht die Menschen sein können, die sie sein könnten und sollten. Das andere Problem ist sogar noch gravierender. Der Gedanke der Schuld ist nur dann sinnvoll, wenn wir von einem lebendigen, persönlichen Gott ausgehen, dessen Liebe man zurückweisen und dessen Gebote man missachten kann. Wir Christen fragen also, wie können wir mit dem Gott, dem gegenüber wir uns unverschämt benommen haben, ins Reine kommen? Aber das ist nicht die Frage, die man sich heute stellt. Sehr wenige Menschen laufen in der Gegend herum und fragen sich, wie sie mit Gott ins Reine kommen können. Und die Vorstellung von Gott ist so breit gefächert. Das Entscheidende ist, dass die ganze Vorstellung von Schuld, von moralischer Verantwortung gegenüber dem Schöpfer bedeutungslos ist, solange man nicht von der Existenz eines solchen Schöpfers überzeugt ist. Und sehr viele Menschen um uns herum sind nur nicht davon überzeugt, sondern lehnen eine solche Vorstellung gänzlich ab. Vergessen wir vielleicht zu oft, wenn wir von Jesus reden, dass unsere Sprache gar nicht mehr verstanden werden kann? Ich möchte 5 Punkte vorstellen heute, die sind ja auch im Flyer abgedrückt. Wer keinen hat, da liegen noch welche, oder beim Nachbarn reinschauen. Die trotz der genannten Hindernisse, zum Beispiel eine veränderte Werteordnung, eine veränderte Sprache, die Chancen, dass unser evangelistisches Reden und Leben hilfreich, ja vielleicht sogar rettend werden kann für andere, diese Chancen zu erhöhen. Das Erste, wer evangelistisch reden und handeln will, braucht eine lebendige Beziehung zu Gott. Das ist eine biblische Binsenwahrheit, Binsenweisheit. Und doch zeigt es auch ein Problem an. Johannes schreibt unter anderem, dieses Leben hat sich uns gezeigt. Wir haben es gesehen und können es bezeugen. Zeuge kann nur jemand sein, der etwas erlebt hat. Wenn Jesus in unserem Alltag nicht vorkommt, gibt es wenig Anlässe, etwas von ihm weiterzusagen, beziehungsweise es überhaupt tun zu wollen. Da muss ich mir was ausdenken. Evangelistisches Handeln ohne gelebte Jesusbeziehung wird trockenes Pflichtprogramm statt normaler Lebensausdruck. So eine Predigt wie heute wird dann nur als Druck empfunden und nicht als Ermutigung von dem, wo wir reich beschenkt sind, weiterzugeben, wie wir in dem Lied gesungen haben vorhin. Ein großer Teil von uns Christen ist so sehr damit beschäftigt, den eigenen Glauben wenigstens einigermaßen am Leben zu erhalten, dass wir gar nicht auf den Gedanken kommen, oder gewillt sind, auch noch andere auf Jesus Christus aufmerksam zu machen. Wir haben genug mit uns selbst zu tun. Was unterstützt eine lebendige Gottesbeziehung? Sie braucht geklärte Verhältnisse und hilfreiche Formen. Nicht einen falsch verstandenen Perfektionismus der Nachfolge, der sich lähmend auswirkt, sondern ein Leben mit allen Aufs und Abs, welches sich aber in Gott geborgen weiß. Und dem eigenen Naturell entsprechende Formen sucht, um in Austausch mit Gott zu bleiben. Na klar, seit jeher spielen die Bibel, das Gebet und Gemeinschaft mit anderen Nachfolgern eine wichtige Rolle dabei. In diesem Zusammenhang mit unserem Thema frage ich mich, ob unsere Kleingruppen, unsere Hauskreise uns eben auch herausfordern, ermutigen, ausrüsten, Jesus im Alltag zu bezeugen. Oder ob sie nur dazu dienen, unsere Wunden zu lecken und unser Versagen voreinander offen zu legen und uns gegenseitig zu trösten. Ich provoziere. Ich rede auch zu mir selbst. Wenn ich mich in Gott geborgen weiß, kann ich mich trauen, Gottes Auftrag nicht als Zwang zu erleben, sondern ihn bitten, mich im Alltag sogar in Situationen zu führen, in denen ich Gelegenheit habe, ihn durch Wort und Tat zu bezeugen, trotz Unbehagen. Das ist nichts spektakulär Neues. Entscheidend ist nur, es zu tun. Und deshalb ist es wichtig, sich dabei Verbündete zu suchen, nicht Einzelkämpfer zu bleiben und auch im Scheitern ehrlich zu bleiben. Ein zweites: Wer evangelistisch reden und handeln will, braucht eine fundierte Bibelkenntnis. Der Glaube kommt laut Paulus aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi. Können wir im Römerbrief Kapitel 10 lesen. Die Bibel ist also Ausgangspunkt allen evangelistischen Handelns, aller Absichten, und unsere Verwurzelung in ihr eine entscheidende Voraussetzung dafür, dass unser Leben und Reden hilfreiche Spuren im Leben von uns selbst und anderer hinterlassen kann. Neulich war ich bei meinem Bruder, der sehr gern und gut kocht. Bis dahin dachte ich eigentlich, Spaghetti hinzubekommen. Bislang habe ich Öl verwendet, die Nudeln ins kochende Wasser gelegt, hat irgendwie geklappt, aber sie kleben doch oft noch zusammen. Mein Bruder hat kein Öl verwendet, die Italiener schlagen dich tot, hat er gesagt. Die Spaghetti wurden aufgefächert und im erst warmen Wasser noch aufgestellt. Und erst als sie dann das Wasser anfing zu kochen, wurden sie nach und nach reingedrückt. Dann wurden sie immer wieder umgerührt. Da klebte nichts nachher. Ich habe gelernt, selbst Nudeln kochen können heißt nicht noch besser werden, dazu lernen zu können. Das will heißen, neben vielem anderen ist entscheidend, lernender bleiben zu wollen, auch der Bibel gegenüber. Egal wie viele Jahre ich schon als Mensch und oder Christ auf dem Buckel habe, Gott ist größer. Das Leben ist komplexer, als dass selbst die Weisesten und Schlauesten unter uns je an ein Ende mit dem Lernen aus dem Wort Gottes kommen könnten. Deshalb fördern wir in unserer Gemeinde Angebote, die sich mit der Bibel auseinandersetzen, die anleiten und anregen, persönlich die dort enthaltenen Schätze zu suchen und die tiefere Einblicke in die Weisheit Gottes gewähren. Gottesdienste, Hauskreise, aber daneben noch ein Grundkurs des Glaubens, ein Jüngerschaftsgrundkurs ab April. Prediger und theologisch Interessierte sind zu einem Seminar über Auslegung der Bibel Anfang März eingeladen. Im Juni haben wir ein Gemeindeforum mit einem Seminar zum Alten Testament mit einem Dozenten aus Eversbach und so weiter und so weiter. Wir können nicht alles, aber wir bemühen uns, Möglichkeiten der Verwurzelung Gottes Wort zu schaffen. Bibelkenntnis zu gewinnen heißt, im Wort Gottes zunehmend wieder zu Hause zu sein. Oder wie es hier im Text heißt, es zur Entfaltung kommen zu lassen. Denn wenn die Bibel Richtschnur für das Leben sein soll, ist es wichtig zu wissen, was wirklich dasteht, wo es steht und es zueinander und zu den Themen unseres Lebens intensiv in Beziehung zu setzen. Nein, dazu muss man nicht alles wissen, man muss nicht alle Sprachen beherrschen, darum geht es nicht. Aber Entfaltung, es zur Entfaltung kommen zu lassen in mir selbst, heißt zu lernen, dazu bleiben. Mehr wissen zu wollen. Evangelistisches Reden und Handeln sind ohne solche Verwurzelung der Bibel nicht möglich. Sie gibt uns die Legitimation, mit anderen Menschen darüber reden zu wollen. Ein weiteres: Wer evangelistisch reden und handeln will, braucht eine enge Verpflichtung seines Glaubens ins konkrete Alltagsleben. In Apostelgeschichte 18 lesen wir zum Beispiel: Paulus wohnte und arbeitete bei ihnen. Denn sie waren wie er von Beruf Zeltmacher. Eine kleine Bemerkung. Authentizität oder auch Echtheit und Glaubwürdigkeit sind ganz zentrale Begriffe und müssen natürlich gelebt werden, sind ganz zentral für die Hörbereitschaft von Nichtchristen gegenüber unserer Botschaft, die wir ihnen gerne sagen möchten. Und die wird nun mal besonders da erlebt, wo wir regelmäßig enger mit Menschen zusammenleben. Wolfgang Freitag, langjähriger Leiter des CVJM Missio Centers in Berlin, schreibt: Gefragt sind keine Welterklärungs- oder Weltverbesserungstheorien, sondern nachprüfbare Lebensmuster, die einladend genug sind, um übernommen zu werden. Was dabei zählt, ist Echtheit, das heißt die Übereinstimmung von Botschafter und Botschaft. Die Widersprüchlichkeit von Theorie und Praxis in unserem Glaubensvollzug macht unsere Bemühungen um evangelistisches Handeln oft zunichte, sagt er weiter. Erkennbar wird das meist daran, dass Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld, Familie, Kollegen und ähnliche, besonders schwer für den Glauben zu gewinnen sind, weil sie die Diskrepanz zwischen unseren Worten und unserem Handeln hautnah erleben. Zitat Ende. Den Auftrag ernst zu nehmen bedeutet nicht für jeden das Gleiche wie für Hirt und Irmela oder andere. Sie findet nicht erst Ausdruck in exotischeren Wegen, in Wegen, die Menschen sich ganz persönlich stellen können. Aber den Auftrag ernst zu nehmen bedeutet für jeden von uns gleichermaßen, uns mit Leib, Verstand und Gefühl Gott zu übergeben und dieses Gebet zu wagen. Danke, Herr, dass du sogar durch mich dein Reich in dieser Welt bauen kannst und willst. Hilf mir heute, mich und dich nicht vor meiner Umwelt zu verstecken, sondern ein glaubwürdiger, ansteckender Zeuge für dich zu sein. Ein viertes: Wer evangelistisch reden und handeln will, braucht Fantasie und Kreativität, um neue Wege zu den Menschen zu finden. Niemand ist kreativer als Gott selbst, auch wenn es darum geht, Menschen mit seinem Wort und seiner Liebe zu erreichen. Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus dem Tod, formulierte vor ein paar hundert Jahren der Liederdichter Paul Gerhardt. Wer evangelistisch aktiv sein will, kann und darf sich von dieser Kreativität Gottes anstecken lassen. Es gibt keine Patentrezepte mit Erfolgsgarantie, wenn es um Wege geht, auf denen das Evangelium Menschen erreicht. Wir scheitern als Einzelne und auch als Gemeinde und müssen immer wieder neu fragen, was das bedeutet. Kreativität bedeutet Lernbereitschaft und Mut, Neues zu wagen, Begabung zu entdecken und vorhandene Möglichkeiten für Gott dienstbar zu machen. So haben wir als Leiter auch wiederholt über Sinn und Zweck der uns scheinbar vor den Füßen liegenden Vergrößerung unseres Gemeindezentrums diskutiert und sind uns einig, dass es nur Sinn macht, wenn es unserem Auftrag dient und nicht der Selbstdarstellung oder einem vermeintlichen Zwang, weil man das ja so macht. Denn das Entscheidende an neuen Wegen ist nicht, dass sie neu sind, sondern dass sie zum Ziel führen. Und der fünfte Punkt: Wer evangelistisch reden und handeln will, braucht Verständnis für die Menschen, die erreicht werden sollen. Matthäus 25, können wir diesen Ausschnitt lesen. Denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Jesus spricht dort. Und er spricht zu seinen Nachfolgern: Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich war nackt, ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen. Wenn Paulus den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche werden möchte, 1. Korinther 9 lesen wir davon, hört sich das gut an. In der Praxis jedoch bedeutet das einen Aufbruch aus unseren Denk- und Lebensgewohnheiten hin zu denen, die wir ansprechen wollen. Das fängt mit der Einsicht an, dass wir häufig mit deren Denk- und Lebensgewohnheiten nichts anfangen können. Ja, dass sie uns fremd werden und unverständlich vorkommen. Was wissen wir wirklich von den Leuten, die wir mit dem Evangelium erreichen wollen? In meiner letzten Seelsorge und Fortbildung mussten wir Praxiseinsätze im Krankenhaus bei zum Teil schwerst der Todkranken absolvieren. Was heißt es dort, Verständnis zu gewinnen, sich mit der Lebenswelt eines Schmerzpatienten oder mit dem Leben Abgeschlossenen vertraut zu machen? Was bedeutet es, die Herkunftskultur der Flüchtlinge in unserem Land, die uns auch hier begegnen, diese ernst zu nehmen? In jedem Fall muss man sich auf den Weg machen, auch innerlich, einen Weg zurücklegen, um beim anderen anzukommen. Natürlich ist das nicht immer so kompliziert, gerade nicht bei den Menschen, mit denen wir regelmäßig näher zu tun haben. Doch die Frage, ob wir sie tatsächlich kennen und ernst nehmen, stellt sich trotzdem. Und natürlich heißt Verständnis gewinnen, sie auch als Menschen zu sehen, die Gott unendlich lieb hat und denen wir deshalb auch unsere Zuwendung schenken wollen. Ihre Bedürftigkeit zu erkennen, auch wenn sie äußerlich nicht augenscheinlich ist, und ihre Verlorenheit ohne Gott. Jesus jammerte es, als er Menschen in dieser Not sah. Wie geht es uns? Wie geht es dir dabei? Wenn wir nicht an die Hecken und Zäune gehen, wird unsere Betroffenheit rein theoretischer Natur bleiben. Und der Preis, den wir dafür bereit sind zu zahlen, wird berechenbar bleiben. Er wird gering ausfallen. Kommen wir zum Ende. Zeuge sein, damit Menschen gerettet werden oder hilfreich für andere zu leben und zu reden. Ich hoffe, dass alle das Bild gesehen haben. Die sind nicht sehr zuversichtlich, die Typen dahinter Jesus. Aber er spricht von ihnen als meine Zeugen. Vielleicht ärgert dich das Bild. Ich bin kein Feigling. Und das wollte ich damit auch nicht zum Ausdruck bringen, hier irgendwie pauschal alle zu Feiglingen zu erklären. Ich deute dieses Bild hier nicht so, als ob der mit dem Rücken zu seinen Leuten stehende Jesus sich lustig über sie macht. Nein, ich bin sicher, dass Jesus nicht nur weiß, was sich da hinter seinem Rücken abspielt, sondern trotz Angst, Scheu, falscher Schüchternheit, Großmäuligkeit bei diesen trotzdem Jesus von ihnen als seinen Zeugen spricht und durch sie seine Botschaft vom Reich Gottes weitertragen lässt. Und das war wohl auch nie anders. Und zu guter Letzt, ich gehöre auch zu diesen Feiglingen, wie ich gerade letzte Woche in meiner Heimat wieder gemerkt habe. Aber welche der vielen Ausreden oder glorreichen Erklärungen auch immer wir haben, ich möchte keinen Anstoß erregen. Der weiß ja schon alles. Zu Hause ist es am schwersten. Oder indem wir uns hinter die Wahrheit stellen und sie missbrauchen, bekennen wir uns feige zu sein und wollen damit das Kapitel Zeuge zu sein für uns persönlich abhaken. Oder wir schämen uns unseres Bekenntnisses und unserer Gemeinde und Mitchristen. Und halten die Anerkennung bei unseren Mitmenschen für wichtiger. Denken wir an das kleine Anspiel hier von Irmelrand Hirt. Jesu Auftrag und Zusage, Zeuge zu sein, gilt mir genauso wie den verfolgten Christen im Irak oder Nigeria. Und Wolfgang Freitag hat recht, dass missionarisch reden und handeln kein fertiges Konzept ist, sondern ein Prozess, auf den man sich einlassen muss und der die Bereitschaft fordert, sich selbst zu investieren. So wie die Offenheit, Veränderung im eigenen Denken, Glauben und Leben zuzulassen. Und damit ist nicht das vermeintliche Opfer gemeint, sonntags in den Gottesdienst zu gehen. Jesus ist der Herr dieses Prozesses. Er wartet darauf, diesen Weg mit dir und mir immer wieder zu gehen. Und wenn wir es wagen, werden wir die Frucht nicht übersehen können. Für andere, wie auch für uns selbst. Amen.